Es geht um das Thema, was ich auch schon in der WhatsApp-Gruppe, die drin sind, gesagt haben, näher zu Jesus. Aber mit dieser nächsten Überschrift weißt du noch. Wenn wir so einen Satz sagen, dann verbindet das uns ganz oft so mit Veranstaltungen wie Familientreffen oder Jubiläumsveranstaltungen in Firmen, Klassentreffen oder wenn sich Schulklassen nach einigen Jahren dann mal wiedersehen bei ehemaligen Treffen. Das, was man dort austauscht, sind so alte Geschichten, weißt du noch. Meistens mit verbunden mit ein paar Fotos, die man dann rausholt, wenn man sie dann hat. Heute ja auch alles kein Problem mehr mit Fotos auf dem Handy. Weißt du noch, geht aber nur diese Frage mit Menschen, mit denen man auch eine gemeinsame Geschichte hatte und gemeinsam etwas erlebt hat und auch dann irgendwie auch eine Beziehung gelebt hat, zumindest irgendwann mal in der Biografie. Weißt du noch, darum geht es auch in einer Begegnung mit Jesus, in der er seinem Jünger Petrus zeigt, worauf es tatsächlich ankommt. Und diese finden wir am Ende vom Johannesevangelium, in Kapitel 21, in den Versen 1 bis 14. Jesus begegnet den Jüngern am See Genezareth. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Habt ihr mitgezählt? 7 Stück. Also es waren nicht mehr alle vorhanden, die wir sonst so kennen, die mit dabei waren, aber wir reden hier von 7 Jüngern. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Freunde, wer jetzt eine Lutherbibel hat, da steht Kinder, genau. Kinder, sagt Jesus da in einer anderen Übersetzung. Habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Boots aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus lieb hatte, Klammer auf, damit hat Johannes sich selber gemeint, Klammer zu Petrus: Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf den Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger: Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Für manche von euch vielleicht eine ganz bekannte Geschichte. Obwohl, wenn wir genau hingeguckt haben und die Biografie von Jesus und seinen Jüngern kennen, ist das quasi wie eine Kopie einer anderen Geschichte, die schon mal da war. Nämlich, wir reden hier vom zweiten Fischfang. Beim ersten, an der ähnlichen Stelle, vielleicht sogar an der gleichen Stelle, am See Genezareth, hat alles mal angefangen, ungefähr 3 Jahre vorher, wo Jesus nämlich Petrus als einen seiner ersten Jünger berufen hat, ebenfalls bei einer Geschichte, die was mit einem großen Fischfang zu tun hatte. Jesus war von den Toten auferweckt worden und begegnete seinen Jüngern hier zum dritten Mal, heißt es. Wörtlich heißt es, er offenbarte sich. Ich kann Jesus nur begegnen, wenn er sich tatsächlich auch offenbart. Kein Mensch kann festlegen, wann er es tut und wie er es macht. Es geht immer nur von ihm aus, von Jesus aus. Denn jede Begegnung mit Jesus bringt mich auch ein Stückchen näher zu ihm. Bin ich bereit dazu? Beim ersten Mal, die erste Begegnung, wir reden ja von der dritten, war Jesus zu seinen Jüngern gegangen, kurz nach der Auferstehung. Die hatten sogar alles abgeschlossen in ihrem Raum, wo sie waren, weil sie Angst hatten, da vielleicht sogar entdeckt zu werden. Und Jesus war plötzlich bei ihnen, zu finden in Johannes 20, 19 bis 23. Eine Woche später passierte das Gleiche nochmal. Es heißt in der Bibel, 8 Tage später, beginnt dann ab Vers 24 in Kapitel 20 vom Johannesevangelium, kommt Jesus nochmal. Warum? Weil einer der Jünger nämlich nicht dabei war, das war nämlich der Thomas. Der Thomas, der nämlich das Problem hatte, gesagt hat, also ihr könnt mir ja viel erzählen, ihr anderen, ich werde erst glauben, dass es Jesus war, wenn ich tatsächlich mit meinen eigenen Händen seine Hand male und seine Seite berührt habe. Erst dann werde ich es glauben. Und Jesus hat einfach auch ein Stück weit ihm zuliebe sich dann noch einmal seinen Jüngern gezeigt. Und wir kennen die Geschichte, der Thomas hat nicht mehr seinen Jesus berühren müssen. Er hat es dann auch so geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und jetzt das dritte Mal. Und bei diesem Treffen hat Jesus nur ein großes Ziel, nämlich er will wieder näher an seinen Petrus rücken. Alle anderen, die hier in der Geschichte eine Rolle spielen, die erleben da auch was. Aber er hat einen Menschen besonders im Blick, nämlich den, mit dem er anschließend noch ein ganz wichtiges Gespräch führt nach der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Und diese ganze Begebenheit, die wir eben gerade gehört haben, beinhaltet eigentlich Erinnerungen, Geschichten nach dem Motto, weißt du noch? Nämlich, wenn wir genau hinschauen, diese Geschichten. Einmal der Fischfang, habe ich eben schon erzählt, der am Anfang von Lukas 5 zum Beispiel aufgeschrieben worden ist. Der Beginn also, 3 Jahre vorher. Dann haben wir hier die Begegnung mit Jesus auf hoher See. Bei der Geschichte war das so, dass der Petrus Jesus gesehen hat, wie er da auf dem Wasser eines Nachts ihm entgegenkam aufs Schiff. Und er hat gesagt, pass mal auf, Jesus, wenn du das möchtest, komme ich dir jetzt entgegen, auf dem Wasser. Und es hat auch geklappt, und zwar so lange, wie Petrus Jesus auch in die Augen geschaut hat. In dem Moment, wo er auf die große Welle geschaut hat, die neben ihm plötzlich dann ankam und den Blick von Jesus abgewandt hat, ging er unter. Er ging baden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch hier in der Geschichte, die wir gelesen haben, wer macht sich auf vom Schiff? Wer kann es nicht erwarten, als er hört, das ist der Herr? Petrus zieht sich sein Obergewand an und springt ins Wasser, um als Erster an Land zu sein. Die Speisung der 5000, woran haben wir das erkannt? Es waren jetzt nur 7, es waren keine 5000, aber es gab Fisch und es gab Brot. Und das Faszinierende daran war, es war kein Fisch dabei, den die Jünger da gerade gefangen haben, sondern Jesus hatte sie einfach schon mal da. Woher, steht in der Bibel nicht. Aber als sie an Land gekommen sind, brutzelte der Fisch schon über dem Feuer. Er hat sie also ernährt mit Brot und Fischen. Und das dritte oder das vierte Bild, was wir hier drin sehen, ist das Abendmahl. Denn er ging zu den Jüngern und brach das Brot. Alles das sind Erinnerungsstücke unter dem Motto, wusstest du schon oder weißt du das noch? Und warum jetzt ausgerechnet am See Genezareth? Die anderen Begegnungen und alles, was davor war, war doch gerade noch in Jerusalem gewesen. Und das ist einige Kilometer entfernt. Mit dem Auto braucht man da gut 2,5 Stunden, zu Fuß definitiv länger. Und warum jetzt oben am See Genezareth, in Galiläa, wieder im Norden? In Matthäus 28, in Vers 10, finden wir eine gute Parallelstelle. Da heißt es nämlich, Jesus beruhigte sie, und zwar, das war noch in Jerusalem, als er mit ihnen dort sich unterhalten hat bei einem dieser Treffen. Fürchtet euch nicht, geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Er schickt sie quasi wieder nach Hause, da wo sie hergekommen sind, da wo mal alles angefangen hat. Und genau hier setzt unsere Geschichte ein, am See Genezareth. Und doch ist nicht alles so, wie es mal vor 3 Jahren war, am Anfang. Denn der Petrus hat sich verändert. Und vielleicht hat auch diese Begebenheit, dieser Ort, an dem Petrus gerade war, ihm auch ein bisschen wehgetan. Denn er hat es nicht aus dem Kopf bekommen, die Geschichte, die da gerade erst kurz vor der Kreuzigung in Jerusalem passiert ist. Wir haben sie in unseren letzten Gottesdiensten schon ein paar Mal angedeutet und thematisiert. Diese Begebenheit, wo Jesus ihm sagen muss, hey, du wirst mich verleugnen, auch wenn du an meiner Seite stehen möchtest. Ich lese uns mal diese paar Verse vor, die hier im Markus-Evangelium stehen. Markus-Evangelium 14, die Verse 27 bis 31. Sie stehen da nicht an der Wand, ja? Glaube ich zumindest nicht, oder? Nee, genau, stehen nicht da. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, also noch kurz vor der Kreuzigung, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Interessantes Bild, oder? Der Hirte Jesus wird erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Noch so ein Hinweis, warum in Galiläa. Und da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte zu dir. Jesus erwiderte, ich versichere dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du, da heißt es zweimal kräht, 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus. Auch wenn das bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun. Übersetzung, Hoffnung für alle. Und jetzt kommt noch ein Zusatz, den ich ehrlich gesagt fast immer überlesen habe, der bei Markus steht, alle anderen Jüngern beteuerten dies ebenfalls. Also es war nicht nur Petrus, der gesagt hat, ich werde an deiner Seite bleiben und es kann kommen, was will. Nein, auch die anderen Jünger wollten das. Aber Petrus war der, der es dann auch laut ausgesprochen hat. Und der dann, als der Hahn krähte, mit einem tiefen Schmerz erleben musste, Jesus hatte recht. Und diese Sache, diese Geschichte stand immer noch zwischen ihm und Jesus. Denn sie haben darüber noch nicht gesprochen. Und jetzt die Frage, war er jetzt noch geeignet, Petrus, um Jesus nachzufolgen? Durfte er noch bei ihm sein? Galt der Auftrag immer noch, dass er Menschen für das Reich Gottes einladen sollte, den er am Anfang in Lukas 5 bekommen hat? Gilt dieses Versprechen, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte, immer noch? Nach diesem Versagen war er doch disqualifiziert und nicht mehr geeignet, oder? Wie oft geht es uns heute eigentlich genauso? Kann jemand noch dozieren an einer Bibelschule, wenn seine Ehe gescheitert ist? Darf jemand noch eine Gruppe leiten, wenn er Geld gestohlen oder mit Pornografie zu kämpfen hat? Kann Jesus mich noch brauchen, wenn ich in der Erziehung versagt habe, im Glauben müde geworden bin? wenn ich Menschen wehgetan habe und in meinem Leben ja einfach nicht weiterkomme? Petrus ist genau wieder da, wo er angefangen hat. Wie so ein Zurückspulen. Aber er ist nicht mehr derselbe. Und er ist hier mit 6 anderen Jüngern, von denen jeder auch seine Geschichte, seine Lasten und seine Eigenarten mitbringt. Er ist hier, weil Jesus es ihm gesagt hat, am See, in Galiläa, in seiner alten Heimat. Aber was soll er hier? Nachdem Jesus auferstanden war, hatte er seinen Jüngern nicht gesagt, was sie tun sollten. Darum beschließt Petrus, wie wir es in unserem Text gelesen haben, ich gehe fischen. Das klingt wie ein Zeitvertreib, als ob er ein altes Hobby wieder aufnimmt und was Ordentliches auf den Tisch haben möchte. Denn das hat er gelernt. Und wer Hunger hat und weiß, wie man an Essen rankommt, der sollte das dann auch tun. Petrus macht, was er kann und wo er sich auskennt. Hier steckt ein einfaches Prinzip dahinter. Nämlich, wenn du nicht mehr weißt, wo Jesus dich gerade braucht, dann fang bei dem an, was du kannst. Such dir nicht zuerst etwas Neues, sondern fang dort an, wo deine Gaben liegen und was du mal gelernt hast. Wenn du gut Musik machen kannst, dann tu es. Vielleicht für die Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Wenn du gut kochen kannst, dann mach das und lade andere ein. Wenn du gut schreiben kannst, dich mit Pflanzen oder Autos auskennst, dann mach das. Eine neue Aufgabe beginnt oft dort, wo ich mich auskenne, bei meinen eigenen Wurzeln. Darum tut es uns in vielen Bereichen gut, auch an den Anfang zurückzukehren. In jeder Freundschaft, jeder Ehe und auch in jeder Gemeinde. Wie haben wir eigentlich mal zusammengefunden? Wie fing unsere Geschichte an? Weißt du noch, was uns damals so wichtig war? Was hat mich in die Gemeinde geführt? Und was ist davon heute geblieben, auch wenn sich vieles verändert hat? Und auch im Glauben hilft mir das. Wie fing meine Geschichte mit Jesus eigentlich mal an? Was hat mich an ihm beeindruckt? Immer wieder diese Frage, weißt du noch? Das war dieser Gedanke von zurück an den Anfang. Und der zweite Gedanke, ja, unter neuen Bedingungen aber. Zurück an den Anfang, aber mit neuen Bedingungen. Petrus macht, was er gut kann. Aber er arbeitet tatsächlich mit dem, was er eigentlich kann, total vergeblich. Hat er keine Übung mehr? Kann er das nicht mehr? Dieses Fische fangen? Ist er eingerostet? Es ist häufig so, dass wir zwar die gleichen Dinge tun, aber sie fühlen sich anders an. Und so geht es uns vielleicht auch manchmal, für die, die viel lesen. Die haben vielleicht auch sogar ein Buch schon zweimal gelesen und merken, dass es beim zweiten Mal lesen ihnen was ganz anderes wichtig wurde. Das fängt bei der Bibel schon an. Wie oft habe ich Bibelstellen gelesen und lerne immer wieder was Neues dazu? Oder wir gucken einen Film, den wir vielleicht schon mal als Kind gesehen haben und sehen ihn heute als Erwachsener ganz anders. Was mich früher vielleicht angesprochen hat, trifft mich heute viel weniger und umgekehrt. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich habe seitdem vielleicht auch vieles erlebt. Und weil ich meine Geschichte immer mitbringe, kann ich auch die Zeit nicht mehr ganz zurückdrehen. Weder in meinem Leben, noch in meinem Beruf, meiner Familie und auch erst recht nicht in der Gemeinde. Aber ich kann neu anfangen mit dem, was ich tatsächlich gut kann. Allerdings unter anderen Bedingungen, mit einer neuen Perspektive. Und vielleicht dachte sogar Petrus, wenn jetzt Jesus mit im Boot wäre, dann würde es vielleicht alles ganz anders laufen. Aber Jesus ist da, nur anders. Darum steht er am Ufer. Und er kommt nicht in der Nacht, sondern am Morgen. Er geht nicht auf dem Wasser und er sitzt auch nicht im Boot diesmal, sondern er steht am Ufer. Er ist dort, wo die Jünger erst noch ankommen müssen. Er ist dort, wo die Jünger erst noch ankommen müssen. Und er erwartet sie dort. Und zwar dort, wo das Ziel ist. Jesus hat seine Jünger im Blick. Er ist in der Lage, jederzeit einzugreifen. Interessant, oder? Deswegen hat er ihnen vorher gesagt, wo er sie treffen wird. Und er hat sein Versprechen gehalten. Und er sieht die Not und er sieht ihre Bemühungen und er greift ein. Denn, und das habe ich auch schon öfters mal versucht zu erklären, obwohl es mir auch schwerfällt, weil ich es auch nicht so richtig begreifen kann. Wir reden ja von einem Auferstehungsleib, den Jesus hatte. Und der muss anders ausgesehen haben. Vor allen Dingen, er hatte bis auf die Narben, kurz nachdem sie ihn das erste Mal wieder gesehen haben, haben sie ja nur die Narben gesehen, an den Händen und an den Füßen und an der Seite. Aber alles andere, was am Körper kaputt war, und da war viel kaputt, war irgendwie wieder heil. Er hatte einen Auferstehungsleib und sie konnten nicht wirklich erkennen. Und das ging ja nicht nur ihnen so, sondern auch anderen, den Emmaus-Jüngern und so weiter. Sie haben nur Jesus erkannt durchs Brotbrechen. Und es ist doch faszinierend, dass seine Jünger, die mit ihm 3 Jahre unterwegs waren, sogar von 100 Meter Entfernung, und ich glaube, dass sie noch gute Augen hatten, trotzdem sich gefragt haben, ist es Jesus? Ist es unser Herr? Ja, er ist es. Und als sie mit ihm dann zusammengesessen haben, steht hier in dem Text drin, und keiner traute sich zu fragen, ist das wirklich? Aber Jesus hat eine Frage gestellt, und zwar noch, als sie draußen auf dem Wasser waren. Habt ihr nichts zu essen? Er fragt danach, ob sich ihre Mühe überhaupt gelohnt hat nach einer ganzen Nacht Arbeit auf dem Boot. Habt ihr etwas, das ihr essen könnt, das euch satt macht? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, wenn du eine volle Woche hinter dir hast mit vielen Terminen und Einsätzen und dich dann einer fragt, hat sich das gelohnt und dich erfüllt? Hat es deine Seele satt gemacht, das, was du in dieser Woche erlebt hast? Was sagst du dann? Wenn man diese Frage wörtlich übersetzt, wird sie noch interessanter. Da heißt es nämlich, habt ihr wohl was zu essen? Auf einmal scheint Jesus nicht nur voller Fürsorge für die Jünger zu fragen, sondern umgekehrt auch für sich selbst. Da heißt es nämlich, wenn man die Frage ein bisschen umdenkt, habt ihr etwas für mich, das mir gefällt, das mir dient? Und die Jünger im Boot mussten sagen, nein. Sie müssen eingestehen, dass sie tatsächlich nichts haben. Ihre ganze Arbeit macht sie selber nicht satt. Und sie können Jesus nichts bieten. Was sie getan haben, reicht nicht. Es ist schwer, ehrlich zu sein und einzugestehen, was alles eben nicht genügt. Jesus gibt ihnen den Rat, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen. Und als sie das tun, ist es voller Fische. Das Netz ist voll. Und das war nicht ungewöhnlich, weil oft ist das so, dass einer der Fischer im Wasser stand und ein anderer am Ufer. Und der konnte von draußen tatsächlich sowas überblicken und in Rat geben. Werft es dort aus. Er hatte dort eine bessere Übersicht. Es war also eine gute Zusammenarbeit zwischen Jesus und seinen Jüngern in dem Moment. Darum haben die Jünger Jesus erst nicht erkannt. Als das Netz aber voll war, da wurden sie ja, an diesen ersten Fischzug erinnert. An die gleiche Geschichte, die schon mal da war. Weißt du noch? Dabei fallen 2 Dinge auf, bei der ganzen Geschichte noch zusätzlich. Denn es ist nicht nötig, Es ist nicht nötig. Jesus braucht die Fische nämlich nicht, die sie gefangen haben. Er braucht sie nicht. Er hat am Ufer alles schon vorbereitet und er lässt die Fische nur bringen, damit sie gezählt werden. Er sagt damit, es ist nicht deine Aufgabe, die dein Leben erfüllt und dich wieder satt macht. Und es ist richtig, denn trotzdem holt Jesus die Jünger nicht ans Ufer, sondern sagt, macht weiter, bleibt auf dem Wasser, bleibt im Boot und arbeitet mit den Netzen. Hier seid ihr richtig. Das ist jetzt eure Aufgabe. Der Auftrag gilt also weiter. Also hört nicht auf und hört auf mein Wort. Er hätte sie auch vorher schon aus dem Wasser holen können, denn er hatte ja alles bereitet und er hatte es da. Dass uns die Zahl der Fische hier so genau angegeben wird, ist schon faszinierend. Und wer mit mir in Israel war und am See Genezareth war, ich habe diese Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt und muss jetzt zum ersten Mal eine Aussage von damals vielleicht ein bisschen revidieren. Ich habe immer darauf Wert gelegt zu sagen, nein, es waren 153 Fische, weil Johannes da einfach immer auch sehr genau war in vielen Dingen. Meine Runit, meine Reiseleiterin dort, hat immer darauf bestanden, hat gesagt, sie kann zwar nicht belegen, was es ist, aber sie glaubt, dass diese Zahl irgendeine Bedeutung haben kann. Denn es ist so, dass viele Zahlen eine Bedeutung haben, wie die Zahl 7, Zahl der Vollkommenheit und andere Dinge. Und es ist jetzt, habe ich erst mitbekommen und auch gelesen, dass es zur Zeit von Jesus ungefähr 153 verschiedene Fischsorten in Israel gab. Und wenn es tatsächlich nicht jetzt genau die Zahl war, um die es hier ging im Netz, sondern doch eine Überlieferung sein könnte mit einem Sinn dahinter, mit einem Zahlendeutung, dann könnte Jesus damit gemeint haben, egal wer auch immer, alle sind eingeladen und sind Teil in meinem Reich, ein Zuhause zu finden. Egal wer, alle 153 Fischarten als Bild dafür, für das Wort alle. Es braucht nicht mehr und auch nicht weniger. Ein kleines Bild davon finden wir in Matthäus 13, Vers 47. Da heißt es nämlich, man kann Gottes Himmelreich auch mit einem großen Netz vergleichen, das durch das Wasser gezogen wird und die verschiedenen Fische einfängt. Das ist so ein kleiner Hinweis, ein einziger Vers, der in diesem Puzzleteil, in dieser Frage, was diese Zahlenbedeutung zu tun haben, vielleicht eine Rolle spielen kann. Aber es spielt auch nicht unbedingt eine große Rolle, ob das nun tatsächlich 153 Fische waren oder dieses Bild ausmacht. Aber Jesus macht deutlich, jeder Einzelne zählt für mich und alle haben einen Platz in meinem Reich. Keiner ist ausgeschlossen. Und dazu kommt, das Netz reißt nicht. Es hält die Menge aus und auch die Unterschiedlichkeit. Jesus hat nicht nur Platz für alles, sondern auch ein Herz für jeden Einzelnen. Darum spricht er mit diesem Erlebnis zu Petrus. Er sagt ihm, der Auftrag an dich bleibt. Du sollst Menschenfischer sein. Weiterhin, immer noch, trotz alledem. Und jetzt kommt ein Satz oder eine Aussage, die habe ich uns hier noch mit draufgenommen, wenn der Beamer durchhält. Mit dir, und da könnte jeder von euch jetzt auch seinen eigenen Namen reinsetzen, will ich meine Gemeinde bauen. Ich fange mit dir neu an. Selbst dein Versagen hat mich nie davon abgehalten, dich zu gebrauchen. Wenn du auf mich hörst, wirst du entdecken, ich bin nicht mehr so im Boot mit dir wie früher. Aber ich bin da und habe dich im Blick. Ich bin der auferstandene Herr und ich segne dich. Was für ein Bild, was dahinter steckt. Und was für eine große Liebe, die Jesus seinen Jüngern und auch ganz gezielt hier auch nochmal in der Person von Petrus ihm mit auf den Weg gibt. Keine Vorhaltung, auch in dem Gespräch, was nach unserem Text kommt. Nichts von Verurteilung. Denn danach fragt Jesus, wie gesagt, dreimal Petrus, hast du mich lieb? Was lernen wir daraus? Selbst da, wo ich versagt habe, zieht Jesus meinen Auftrag nicht zurück, sondern er fängt mit mir wieder neu an. Das gilt für uns alle, weil er der gekreuzigte Heiland und der auferstandene Herr ist. Und mich macht nicht meine Arbeit satt, auch nicht mein Erfolg, nicht die vollen Netze, sondern nur, was Jesus mir gibt, was er für mich vorbereitet hat. Kein einziger Fisch landete auf dem Grill von dem, was die Jünger mitgefangen haben. Jesus hatte schon alles parat. Wie oft schauen wir auf Zahlen und denken, lohnt sich unser ganzer Aufwand? Und ich sage euch, in diesem Jahr bewegt mich das schon sehr. Denn als Pastor in einer Pandemiezeit eine Gemeinde irgendwie bei Laune zu halten, weiß ich gar nicht, ob ich das muss. Aber ich sehe das irgendwie auch als meinen Auftrag an, das Verbindungsglied zu sein zwischen den einzelnen Gemeindegliedern und irgendwo zu funktionieren als Pastor in einer schwierigen Zeit. Aber Jesus sagt, ich sehe, was du tust. Und das gilt auch für euch als Mitarbeiter, als Familienoberhäupter, als Eltern von Kindern, als Firmenleiter, als Angestellte in irgendeinem Betrieb oder ja, was auch immer. Mein Herz schlägt für jeden Einzelnen, den du einlädst und dem du dienst. Aber mach deinen Wert nicht davon abhängig. Deine Arbeit erfüllt dein Leben nicht. Denn was ist, wenn du nicht mehr kannst, wenn deine Kraft nachlässt und du deine Aufgaben abgeben musst? Tu jetzt, was du kannst, aber lass dich von mir versorgen, sagt Jesus. Denn am Ende zählt nur, was ich dir gebe. Darum sorgt Jesus für das Essen. Er reicht ihnen das Brot, wie beim Abendmahl. Weißt du noch die alten Geschichten? Ich habe deine Schuld bezahlt. Da muss nichts mehr zwischen uns stehen. Und er reicht ihnen Brot und Fisch, wie bei der Speisung der 5000. Weißt du noch, was ihr jetzt habt, ist nie genug. Was ihr habt, ist nie genug. Aber was ich euch gebe, das macht euer Herz satt und ihr könnt davon weitergeben. Und Jesus zeigt das seinen Jüngern. Ich bin da und ich bin derselbe. In dem, was sie an dem Anfang führt, nämlich dort an den See Genezareth, und sie erleben quasi eine neue Berufung. Jesus fängt nochmal von vorne an, aber unter anderen Vorzeichen. Und doch dient das alles nur zur Vorbereitung für die intensive Begegnung mit Petrus, die dann im Anschluss kommt. Da fragt Jesus ihn dreimal, hast du mich lieb? Er arbeitet das Versagen von Petrus auf, wie gesagt, ohne ihn Vorhalte zu machen, an dem Ort, wo alles begann. Er führt Petrus zurück an den Anfang, um ihm zu zeigen, was er unter neuen Bedingungen neu anfangen kann. Weißt du noch? Nach dem ersten großen Fischfang sagte Petrus zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5, Vers 8. Jesus wusste, worauf er sich mit ihm einlässt und hat ihn trotzdem berufen. Jetzt hat Petrus seine Grenzen selbst erlebt und muss ernüchternd sagen, ich habe nichts, was mich und andere satt macht. Ich habe nichts, was vor dir bestehen kann. Aber Jesus führt ihn dahin, dass er nach dem zweiten großen Fischfang sagen kann, Herr, ich weiß, dass ich dich lieb habe. Das ist das Ergebnis dieser ganzen 3 Jahre und dieser ganzen Geschichte der letzten Wochen. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist alles. Mehr braucht Petrus nicht. Dafür dienen alle Erfahrungen, die er gemacht hat. Das ist das Ziel für jeden Weg, den Jesus mich führt. Dafür hat Jesus sich hier offenbart. Damit Petrus zu Jesus sagen kann, ich habe dich lieb. Letzte Frage an uns, und ich lasse sie einfach offen stehen. Wo muss Jesus mich hinführen, damit ich ihn wieder neu lieben lerne? Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du uns liebst. Und zwar, obwohl wir so sind, wie wir sind. Was haben wir in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, aber auch in diesen letzten Monaten auch für komische Gedanken gehabt? Wo haben wir uns verletzt gefühlt von Menschen? Wo haben wir Menschen verletzt? Weil wir vielleicht auch mit dieser ganzen Corona-Situation nicht ganz zurechtgekommen sind und auch immer noch nicht zurechtkommen. Wie vieles hält uns ab, auch wirklich, ja, einfach die zu sein, die wir vorher waren und die wir vielleicht auch wieder sein werden, wenn das alles mal vorbei sein wird. Aber das ist okay. Auch ich muss das lernen und musste lernen, dass manches dann eben jetzt auch einfach nicht geht. Aber ich danke dir, dass du uns einlädst, was wir hier gehört haben, dass wir auch in solchen Krisenzeiten wieder zurückgehen können, zurückdenken können an die Anfänge. Ich denke ganz oft an vor 11 Jahren, als wir hergezogen sind und wir mit einer kleinen Gruppe von, ja, damals und wie auch heute motivierten Mitarbeitern gesessen haben. Ja, was wollen wir eigentlich? Wir möchten Gemeinde bauen. Wir möchten, dass Menschen hier eine Gemeinde erleben, wo jeder herzlich willkommen ist, wo jeder Gebet erleben kann, wo jeder dich erkennen kann. Und das Ziel ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind da noch mittendrin. Und ich freue mich darauf, dass du uns wieder auch mitnehmen möchtest an die Dinge und uns daran erinnern lässt, was mal am Anfang war. Und danke, dass wir an dir bleiben dürfen. Das haben wir jetzt oft gehört in den letzten Wochen. Und wir dürfen uns fallen lassen in deine Arme. Wir brauchen nichts Großes zu leisten. Aber wir möchten dir sagen, Jesus, wir haben dich lieb. Wir lieben dich. Und wir möchten mit dieser Liebe uns dir neu und immer wieder zur Verfügung stellen. Danke, dass du uns kennst, dass du auch uns vergeben möchtest, wo es notwendig ist, wo wir auch uns an anderen Menschen versündigt haben und damit auch dich enttäuscht haben. Danke, Vater, dass du das mit deinem Tod am Kreuz weggewischt hast. Schenk Versöhnung da, wo Versöhnung notwendig ist. Und schenk uns einfach den Blick auf dich und weniger auf uns. Danke, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und dass dann auch alles da sein wird, was wir brauchen. Für dich ist nichts unmöglich. So geh mit uns in diese neue Woche hinein. Und danke, dass du uns, wie gesagt, liebst. Amen.